Polarität und Polarisierung. An Silnitzkis Argumentation lässt sich gut nachvollziehen, wie Polarität durch Polarisierung erzeugt wird, wie diffuse, zumeist noch unklare Gegensätze in einem Prozess der Zuspitzung zu einer politischen Polarität werden, die dann in politische Feindschaft mündet. Nach der Maßgabe von Freundschaft oder Feindschaft beschrieben, ist die politische Welt zunächst vielfältig und keineswegs polar geordnet. Erst in einem längeren Prozess des Beschreibens von Konstellationen, des Durchspielens von Optionen und des tastenden Experimentierens der praktischen Politik mit Gemeinsamkeiten und Gegensätzen entwickeln sich polare Ordnungen, die dann gemäß der Anzahl darin enthaltener Pole als unipolar, bipolar oder multipolar bezeichnet werden. In diesem Prozess der Transformationen einer im Nachhinein als Unordnung wahrgenommenen bloßen Vielfalt zu einer polaren Ordnung spielen strukturelle Unterschiede und Ähnlichkeiten eine ausschlaggebende Rolle, etwa die der Geografie, der sprachlich-kulturellen Nähe und der politischen Verfasstheit, aber auch kontingente Faktoren wie Personen, die zu einer bestimmten Zeit an der Spitze eines Staates stehen und seinen Kurs bestimmen, oder Ereignisse, die einen bestimmten Verlauf nehmen, aber auch ganz anders hätten ausgehen können. Haben sich die Ordnungen mitsamt ihrer jeweiligen Polarität erst einmal institutionell verfestigt, und ist ein Geflecht der sie rechtfertigenden Narrative entstanden, dann erscheinen den Zeitgenossen die internationalen Ordnungen, in denen sie leben, als selbstverständlich. Und der Gedanke, dass die Bündnisse auch ganz andere sein könnten und womöglich auch hätten sein sollen, drängt sich kaum noch auf. Das war nicht nur in den 4 Jahrzehnten des Ost-West-Konflikts der Fall, sondern auch in den langen geschichtlichen Perioden feststehender Bündnisse und Allianzen. Die Vorstellung einer ganz anderen Ordnung ist, um politische Relevanz zu erlangen, auf Konstellationen angewiesen, in denen eine Weltordnung kollabiert und nicht abzusehen ist, welche Ordnung an ihre Stelle treten könnte. Das sind die Konstellationen, in denen sich das Sollen zu Wort meldet und Ansprüche erhebt, in denen Ideale einer globalen Ordnung, jedenfalls grundlegend andere Ordnungen, als sie aus der Geschichte vertraut sind, ins Spiel gebracht werden. So war es nach 1989-91, als eine große Entwicklungsoffenheit bestand. Doch die Zeit der Ideale und Wünschbarkeiten ist am 24. Februar 2022 definitiv beendet worden. Bei der Entstehung einer Ordnung, die an die Stelle einer unstrukturierten Vielzahl kleinerer und größerer Akteure tritt, gibt es eine Reihe möglicher Muster, bei denen vor allem 2 voneinander zu unterscheiden sind, unipolare und multipolare Ordnungen. Bei ersteren handelt es sich entweder um imperiale oder hegemoniale Ordnungen, bei letzteren um Staatensysteme, die zumeist nach den Grundsätzen des Gleichgewichts funktionieren, wobei dann einer Macht die Aufgabe des Ausbalancierens zufällt. Man bezeichnet sie darum auch als Zünglein an der Waage. Imperiale und hegemoniale Ordnungen sind vertikal hierarchisch aufgebaut, segmentär strukturierte dagegen egalitär und horizontal, und die Gleichgewichtsmechanismen sorgen dafür, dass diese Egalität gewahrt bleibt. Sie weisen eine Tendenz zur Bildung von Koalitionen gegen den Mächtigsten im Staatensystem auf, gegen den potenziellen oder tatsächlichen Hegemon und gegen das imperiale Zentrum. Imperiale und hegemoniale Ordnungen unterscheiden sich freilich im Grad der Zentralisierung. Ist sie im imperialen System, jedenfalls in dessen innerem Ring, so stark ausgeprägt, dass alle bedeutenden Entscheidungen im Zentrum fallen und in den Regionen von den Statthaltern des Imperiums durchgesetzt werden, so lässt eine hegemoniale Ordnung den ihr zugehörenden Staaten größere Entscheidungsspielräume. Der Hegemon zieht nur bei für ihn besonders wichtigen Fragen die Entscheidung an sich oder legt ansonsten Korridore fest, innerhalb derer sich die anderen relativ selbstständig bewegen können. Auf Egalität gegründete Systeme dagegen haben eine größere Veränderungsbreite und folgen dem Strukturmuster wechselnder Koalitionsbildungen, zumeist von dem Imperativ angeleitet, wonach Hegemonien und protoimperiale Strukturen bereits im Ansatz zu verhindern sind. Sie haben deswegen einen geringeren Ordnungsgrad und stehen im Verdacht institutioneller Instabilität. bei all diesen Ordnungen, die ihre eigene Welt bilden, ohne dabei globale Reichweite entwickeln zu müssen, handelt es sich freilich um Idealtypen im Sinne Max Webers, um die herum die realen Ordnungen oszillieren oder sich hybride Typen ausbilden. Bei der Entstehung von Ordnungen, die ihre jeweilige Welt politisch gestalten und sie als Ordnung gegen die Unordnung ihrer Umgebung absetzen, freilich auch bei der Bildung von Koalitionen und Allianzen, die eine Welt unter sich aufteilen und nach dem Strukturmuster von Freundschaft und Feindschaft ordnen, spielen imperativische Vorstellungen eine Rolle, die sich kompensatorisch, konkurrent oder komplementär zueinander verhalten. Es sind dies geografische Gegebenheiten bzw. geopolitische Konstellationen, weiterhin Ähnlichkeiten oder Gegensätze in der politischen Verfasstheit der Mächte, etwa im Gegensatz von Autokratien und Verfassungsstaaten, Alleinherrschaften und Republiken, Oligarchien und Demokratien, zudem Fragen der kollektiven Identität, die ethnischer und nationaler, religiöser und säkularer Art sein können, schließlich unterschiedliche Werte und Normen, die für das politische Selbstverständnis einer Gesellschaft bedeutsam sind. Welche dieser vier Nähen und Distanzen, die bei der Ordnungsbildung als Polarisierungen wirken, vorrangig sind und welchen eine nachgeordnete Bedeutung zukommt, hängt von den jeweiligen Konstellationen ab und lässt sich nicht im Vorhinein und auch nicht ein für allemal festlegen. Carl Schmitt hat dem im Begriff der Ortung einer Ordnung Rechnung zu tragen versucht. Der Begriff der Ortung ist jedoch wegen seiner starken geografischen Fixierung zu eng und zu sehr an spezifische Konstellationen gebunden, um im Hinblick auf die Vielfalt der hier in Rede stehenden Module Verwendung finden zu können. Diese kategorial angestellten Überlegungen lassen sich am historischen Material veranschaulichen. Die Allianzbildung im Peloponnesischen Krieg des 5. vorchristlichen Jahrhunderts mit Sparta und Athen als Protagonisten beider Seiten folgte im Wesentlichen verfassungspolitischen Vorgaben, insofern die Verbündeten Athens fast alle demokratisch, die Spartas hingegen überwiegend oligarchisch verfasst waren, beziehungsweise in ihnen die demokratische oder die oligarchische Partei an der Macht war. Zusätzlich kam noch der Gegensatz von Land und Meer ins Spiel, insofern der von Sparta geführte Peloponnesische Bund überwiegend aus Landmächten bestand, während der von Athen angeführte Attisch-Delische Seebund zum größten Teil die ägäischen Hafen- und Handelsstädte sowie die in der Ägäis gelegenen Inseln umfasste. Bei diesem Muster der Koalitionsbildung spielte die bereits mehrfach erwähnte Komplementarität von Meer, Handel sowie einer breit angelegten politischen Partizipation auf der einen und Land, Militärwesen sowie oligarchischer Herrschaft auf der anderen Seite eine große Rolle. Aus einer Fülle von Unterschieden war mit der Zeit eine Polarisierung erwachsen. Es handelte sich im Grunde um einen Konflikt konkurrierender Ordnungsprinzipien, der in einem langen Krieg ausgefochten wurde. Die Chance, einen Kompromiss als Grundlage eines stabilen Verhandlungsfriedens zu finden, war gering. Ähnliches gilt auf den ersten Blick, aber eben nur auf den ersten Blick, auch für den Dreißigjährigen Krieg als einen Kampf zwischen Katholizismus und Protestantismus um die politische Hegemonie in Europa. Doch die Gründe und Motive für diesen Krieg erschöpfen sich nicht in dem konfessionell-identitätspolitischen Gegensatz. Einerseits verweigerten die lutheranischen Mächte lange eine Parteinahme für die eine oder andere Seite, beziehungsweise positionierten sich auf Seiten des katholischen Kaisers. Sie begriffen den Krieg nicht als konfessionelle, sondern als verfassungspolitische Auseinandersetzung. Und obendrein unterstützte Frankreich als katholische Macht die Protestanten im Reich. Richelieu, der führende Politiker Frankreichs, sah in dem Krieg einen machtpolitischen Konflikt, der die Chance bot, das Haus Habsburg nachhaltig zu schwächen und seine europäische Dominanz zu brechen. Insofern war der konfessionelle Gegensatz ein Strukturmuster, das durch weitere Strukturmuster konterkariert wurde. In der Folge bildeten sich erwartbare wie unvorhergesehene Koalitionen und es kam immer wieder zu überraschenden Koalitionswechseln. Dementsprechend schwierig war die Beendigung des Krieges, bei der mehrere Anläufe scheiterten und eine stabile Friedensordnung erst zustande kam, als sämtliche Ursachen und Gründe des Krieges bedacht und verhandelt waren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten in Deutschland viele eine Allianz zwischen Frankreich und Russland aufgrund der verfassungs- und wertpolitischen Gegensätze der beiden für unmöglich gehalten. Schließlich war Frankreich das Mutterland der Revolution und Russland der Hüter des Konservativen, wenn nicht gar des Reaktionären. Deswegen hatte die deutsche Politik auf politische Anstrengungen verzichtet, eine solche Allianz zu verhindern, wie etwa die Erneuerung des von Bismarck zuvor geschlossenen Rückversicherungsvertrags mit Russland. Das galt nicht weniger für die verfassungs- und wertepolitischen Unterschiede zwischen Großbritannien und Russland, zu denen noch ein geopolitischer Gegensatz hinzukam, das von Rudyard Kipling sogenannte Great Game beider Mächte, das vom Schwarzen Meer bis zum Hindukusch stattfand und bei dem die Russen bestrebt waren, Zugang zu den Ozeanen zu erlangen, während die Briten genau das verhindern wollten. Die Flottenpräsenz der Deutschen in der Nordsee und auf den Weltmeeren führte jedoch dazu, dass die Briten ihre Vorstellungen von der Hauptbedrohung ihrer Weltmachtposition änderten und den Russen entgegenkamen, um mit ihnen eine Allianz gegen Deutschland zu bilden. Der Schlüssel dazu war die Preisgabe der Meerengen zwischen Bosporus und Dardanellen an die Russen, wo die Briten bis dahin eine pro-osmanische Politik betrieben hatten. Die Sicherung des Suezkanals spielte keine vordringliche Rolle mehr. Die Aufteilung der Einflussgebiete in Persien kam hinzu und so formierte sich ab 1907 eine Entente, mit der einige Jahre zuvor keiner gerechnet hatte. Die bündnispolitische Polarisierung hatte einen anderen Verlauf genommen, als man dies in Berlin erwartet hatte. Die verfassungs- und identitätspolitischen Gegensätze traten in den Hintergrund und geopolitische Überlegungen spielten die maßgebliche Rolle. Das britisch-französisch-russische Bündnis wiederum hatte zur Folge, dass das Osmanische Reich auf die deutsche Seite wechselte und dann auch an dessen Seite in den Ersten Weltkrieg eintrat. Das war ein ähnlicher Effekt, wie ihn mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor die Entscheidung des Wiener Kaiserhauses gehabt hatte, im Krimkrieg nicht für Russland Partei zu ergreifen und in den Krieg einzutreten, sondern neutral zu bleiben. In der Folge hatte sich die Heilige Allianz als Bollwerk des Konservatismus aufgelöst. Die Polaritäten einer Weltordnung ändern sich, und nicht selten haben die daran beteiligten Akteure keine Vorstellung davon, welche Folgen ihre in eher kurzfristiger Perspektive getroffenen Entscheidungen haben werden. Die beschriebenen Kriegskoalitionen liefern Beispiele für die Entstehung bipolarer Konstellationen, die aus einer zuvor multipolaren Ordnung herauswachsen und das Wechselspiel des Gleichgewichts in eine feste Konfrontationskonstellation überführen. Allgemein lässt sich sagen, dass Bipolarität eher für Zeiten des Krieges als für solche des Friedens typisch ist. Friedensordnungen haben eine unübersehbare Neigung zur Multipolarität, in der die Fronten und Gegensätze des Bipolaren gedämpft, wenn nicht aufgelöst werden. Von einer wirklichen Multipolarität lässt sich nur dort sprechen, wo tendenziell jeder mit jedem koalieren kann und es keine Gegensätze gibt, die zu kontinuierlichen Allianzen führen. Eine entgegengesetzte Entwicklung, die Abschwächung des Bipolaren zugunsten von Multipolarität, lässt sich in der Spätphase des Kalten Krieges und vor allem danach beobachten. Die Erosion der Bipolarität begann mit dem von Henry Kissinger initiierten Coup, gute Beziehungen zwischen den USA und China herzustellen, wodurch die vormalige Allianz der kommunistischen Regime aufgebrochen und ein bedeutender Schritt in Richtung Multipolarität gemacht wurde. Diese Entwicklung beschleunigte sich noch einmal nach dem Ende des Kalten Krieges, der als Konservator der Bipolarität fungiert hatte. Die daran anschließende Entwicklung verband Elemente des Unipolaren mit solchen des Multipolaren, wobei unklar blieb, wer oder was nun der Träger der Unipolarität war, die Vereinten Nationen mit Sitz in New York oder die Vereinigten Staaten von Amerika mit Washington als Hauptstadt.